Laut Statistik haben wir jetzt die schwerste Zeit. Um diese Zeit sind Menschen am müdesten. Ich weiß, ich kann das nicht beurteilen, ich schlafe meistens zu der Zeit. Aber einige von euch sehen frisch aus, auf die konzentriere ich mich jetzt. Wer meint, schlafen zu müssen, kann das. Den Sein gibt's der Herr bekanntlich auch im Schlafe, ja. Wir machen die Lebensreise gleich erst weiter. Siegfried hatte mich gebeten, auch so ein bisschen auch zu gucken. Hier sind Menschen von Gemeinden und auch ein bisschen über Gemeinde zu erzählen. Und das war auch das Thema vor 2 Jahren über verschiedene Bereiche in der Gemeinde, Leiterschaft, wie kommen wir zu Entscheidungen und so weiter. Und erzähl so auch ein bisschen aus deiner Gemeinde. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Einerseits, bis das Herz voll ist, dem fließt der Mund über. Also ich könnte euch jetzt bis morgen Sachen erzählen. Ich habe mir gedacht, was könnte von Interesse sein? Und ich nehme euch einfach mit an einem Punkt, wo ich im Augenblick selber gerade stehe. Wir werden oft, oder wachsende Gemeinden, da gibt es ja einige in unserem Land, Gott sei Dank, die wachsen und wachsen. Und die werden oft gefragt, was macht ihr anders? Was macht ihr anders, weil ihr wächst? Weil Wachstum in unserem Land leider nicht normal ist. Sowohl in den Kirchen wie auch Freikirchen ist das Wachstum nicht normal. Sonst würde man so gar nicht gefragt werden. Würde man sagen, was soll die Frage, wir wachsen doch alle. Sondern viele Gemeinden wollen auch wachsen, aber erleben eher das Gegenteil. Bleiben entweder stehen, stagnieren oder gehen zurück. Und dann kommen so Menschen und manche rufen dann auch bei uns an und sagen, sag doch mal, was macht ihr denn, was können wir lernen von euch? Und viele sind auf der Suche nach einem Geheimrezept. Sag uns die 3 großen, bedeutsamen Sachen oder die 5 Schritte des Glaubens oder die 12 Strategien und dann machen wir das auch und dann wachsen wir auch. Und so werden weltweit Gemeinden angefragt und man sucht nach und da gibt es ja auch viele Bücher, die das auch noch unterstützen. Und man sagt, wenn ihr es so macht, dann. Und dann machen wir es so und dann passiert aber nichts. Das heißt, am Anfang sieht es gut aus, am Anfang bewegt sich was, am Anfang sieht es auch recht gut aus, aber dann merkt man schon nach einer kurzen Zeit, da bröckelt es wieder. Und dann kommt die Frustration hoch. Und dann gucken Leute auf Buchcover und sagen, ja, komm ja aus Amerika, was soll denn Gutes kommen aus Amerika? Gibt es Geheimrezepte? Natürlich als Pastor einer wachsenden Gemeinde würde ich am liebsten sagen, ja, Leute, wir treffen uns jeden Morgen um 4 Uhr. Ab 5 Uhr kommt die erweiterte Leiterschaft dazu. Und ab 6 Uhr ist die ganze Gemeinde auf den Knien. Und das sind unsere Geheimnisse. Das fänden wahrscheinlich die meisten nicht so gut. Die würden das nicht sagen, aber das machen wir jetzt auch. Aber ich kann euch das auch nicht so sagen. Wir machen das nicht so. Wir beten viel zu wenig. Das ist das Statement unserer Beter. Er betet sowieso immer zu wenig, das ist klar. Aber ich würde am liebsten sowas sagen oder weil wir dies und jenes machen. Also habe ich angefangen, habe gesagt, warum klappt es in einigen Gemeinden und in anderen Gemeinden nicht? Ist das einfach, weil der Herr kleine Gemeinden liebt, sonst hätte er nicht so viele gemacht? Aber das kann ja auch nicht sein. Er liebt ja auch die größeren Gemeinden. Warum ist das so? Und wir müssen in unserem Land wirklich hingucken. Wir leben nun mal im Westen, wo immer der Westen eben ist. Und da wachsen halt die Gemeinden nicht. In anderen Kontinenten wie in Asien, Afrika und so, da boomen die Gemeinden, da ist Erweckung, aber wir in Deutschland und auch Europa, gerade im westlichen Part von Europa, ist es schwierig. Also habe ich angefangen und habe gesagt, könnte es eventuell am Fundament einer Gemeinde liegen? Warum eine Gemeinde nicht wächst? Wenn man etwas baut, ob ein Gartenhäuschen oder ein Familienhaus oder ein großes Projekt, ist das Fundament das Entscheidende. Der Boden wird untersucht und dann wird ein Fundament gegossen. Und ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass in manchen Gemeinden das Fundament nicht gut ist? Und dann fängt man an aufzubauen. Man hat irgendeine Idee, die man übernommen hat auf irgendeinem Leitungskongress oder auf irgendeiner, wo auch immer man ein Buch gelesen hat. Und dann fängt man an und hat gesagt, das klappt da und dann machen wir das jetzt auch. Als Willow Creek 1993 kam und Bill Hybels, damals noch völlig unbekannt, und er hat von diesen 7 Schritten berichtet. wie sie die Suchenden erreichen und so weiter. Da saßen viele, ich inklusive, mit Tränen in den Augen und haben gesagt, wow, das war so, das war nicht amerikanisch, das war biblisch. Und wir sahen und haben gesagt, wow, und dann auch noch, klappt das auch? Und ich weiß, dass viele Gemeinden diese 7 Schritte übernommen haben und haben angefangen. Und es gab einige, da hat es geklappt. Und es eine und viele, die haben einfach gesagt, komm, geh mir weg. War mal wieder so ein Modell. Deshalb habe ich mir die Frage gestellt, wie stark ist das Fundament einer Gemeinde? Ich begleite einige Gemeindeleitungen, die ich so erreichen kann an einem Abend bei uns in der Umgebung. Und wir kommen immer wieder an die gleichen Sachen. Sie fragen einige Dinge, was sollen wir tun? Und was immer wieder das Problem ist, ist, das Fundament ist brüchig. Das Fundament ist nicht stabil. Und dann fängt man an, etwas zu bauen und ist beim ersten Stock oder beim zweiten Stock. Es sieht ganz gut aus, Fortschritt. Es wächst und dann knistert's. Und dann rappelt's im Fundament. Risse entstehen. Und wir kennen diesen biblischen Bericht von Jesus mit diesem Hausbau. Es gibt 2 Fundamente. Ein festes Fundament, der Fels, und der andere auf Sand. Wann sieht man den Unterschied? Wenn die Stürme kommen. Wenn es losgeht. Wenn die Winde und die Stürme kommen. Und wenn also die ganze Sache herausgefordert wird, dann zeigt sich, wie brüchig ein Fundament ist und wie schnell es wieder einstürzt und sich eine Gemeinde wieder spaltet oder wie stark ein Fundament ist. Und so bin ich dran, seit einiger Zeit in meiner eigenen Gemeinde, aber auch in anderen Gemeinden zu testen, wie stark ist euer Fundament? Woraus besteht eigentlich euer Fundament? Worauf baut ihr? Wie sicher ist das? Ich werde euch gleich ein paar Beispiele bringen. Natürlich kann man schnell sagen, unser Fundament ist der Herr. Jesus ist unser Fundament. Das sagen alle. Auch die Gemeinden, die nicht wachsen. Und das stimmt auch. Wenn Jesus nicht das Fundament ist, ist sowieso alles sinnlos. Er ist der Eckstein und so, das ist klar. Andere sagen, ja, hier Apostelgeschichte 2, sie blieben beständig im Beten, Bibellesen, Gemeinschaft, Abendmahl und Worte der Apostel. Das ist unser Fundament. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Das sagen auch alle. Ich kenne viele Gemeinden, die sind dabei einzugehen, die treffen sich immer noch zum Abendmahl. Also das ist nicht unbedingt der Grund, dass man sagt, ja, wenn ihr diese 4 Elemente habt, Gemeinschaft und Bibellesen und Gebet, dann wachst ihr. Das ist es auch nicht. Obwohl es so wichtig ist. Also nicht, dass ihr denkt, ich sage, ist alles unwichtig. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, was macht unser Fundament aus? Wo können wir in Ruhe aufbauen? Was bringt Stabilität? Und ich möchte euch einfach jetzt in der Kürze der Zeit ein paar Dinge sagen, die mir jetzt nach 25 Jahren, ich hatte jetzt gerade vor 3 Wochen mein 25-jähriges Dienstjubiläum, und was mir so in dieser Zeit wichtig geworden ist. Das haben wir nicht vor 25 Jahren uns hingesetzt. Wir haben nicht gesagt, so was wollen wir jetzt an Fundamenten bauen. Aber das sind Dinge, die uns eine Stabilität gegeben hat, zu wachsen und weiterzukommen. Und ich möchte euch die ein bisschen aufzeigen. Jetzt brauche ich mal wieder den Präsenter. Hast du den noch? Ich habe euch eine Mauer mitgebracht und die soll jetzt eine Mauer des Fundaments sein. Ich habe jetzt nicht so auf die Schnelle ein paar bessere Steine gefunden. Stellt euch vor, das ist so das Fundament. Und mein Wunsch ist, dass du einerseits natürlich ein bisschen jetzt hörst, wie andere das machen oder was anderen wichtig ist. Aber dann wirklich zu fragen, hey, wie sieht das in unserer Gemeinde aus? Wie viel Stabilität gebe ich dem? Vielleicht sind bei euch ganz andere Steine gefragt. Ich habe jetzt mal 6 oder 7 rausgesucht, die für mich wirklich wichtig sind. Und die, auf die ich nicht verzichten möchte. Und das möchte ich jetzt auch vorweg sagen. Das sind alles Dinge, von denen ich überzeugt bin, wenn das wegfällt, bricht die Sache zusammen. Es ist nichts, was man auch so ein Add-on, so nice to have, wäre schön, wenn wir das auch hätten. Sondern das ist für mich Fundament. Also wenn mir jemand sagt, mein Fundament ist, unsere Gemeinde ist darauf gebaut, dass wir einen Frauenchor haben. Dann sage ich, ja, kann man drauf aufbauen. Es gibt aber auch Gemeinden, die wachsen ohne Frauenchor. Vielleicht sogar besser. Also dann ist das so ein nice to have oder ist der gemischte Chor oder was auch immer, dass man sagt, ja, das ist wichtig, aber das kann einfach auch wegfallen. Das ist halt nicht so entscheidend, ob wir einen gemischten Chor, einen Frauenchor haben oder was auch immer. Für mich sind Dinge elementar wichtig. Wenn die nicht sind, befürchte ich, dass das Fundament nicht hält. Und egal, was wir dann aufbauen für super Strategien, wo sie überall wichtig waren, sie werden bei uns nicht halten. Das Erste, was für mich nach wie vor und das seit vielen Jahren ist, eine Gemeinde muss wissen, wozu sie da ist und wo sie hin will. Viele können das nicht mehr hören, Auftrag und Vision, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, das braucht eine Gemeinde. Wozu um alles in der Welt gibt es uns? Der Treffpunkt Leben, Gemeinde in Erkrath. Wozu gibt es die Gemeinde in Remels? Sind wir einfach nur Gemeinde, weil irgendwann einer meinte, Gemeinde anfangen zu müssen und wir müssen den Laden jetzt irgendwie zu Ende bringen? Oder sind wir einfach noch da, weil irgendeiner hat nicht das Licht ausgemacht und wir zahlen immer noch die Stromrechnung? Ich übertreibe so ein bisschen, aber es gibt manche Gemeinden, die können nicht leben und nicht sterben. Die wissen aber auch nicht mehr, wozu sie da sind. Ich bin davon felsenfest überzeugt. Eine Gemeinde muss einen Auftrag haben. Und je kleiner die Gemeinde ist, desto spezieller muss der Auftrag sein. Die Bibel sagt, du hast eine kleine Kraft, aber nutz die. Ich kenne so viele kleine Gemeinden, die versuchen, alles zu machen. Und das liegt dann auf ganz wenigen Schultern. Und die brechen immer mehr zusammen. Und jede neue Idee, die kommt, so, ach, wer soll das denn noch machen? Ich rate jeder kleinen Gemeinde, sucht euch einen Auftrag. Was will Gott von uns haben? Sollen wir uns auf Flüchtlinge konzentrieren? Sollen wir uns auf soziale Sachen konzentrieren? Auf was auch immer. Aber versucht nicht immer alles zu machen, den ganzen Laden am Laufen zu halten. Und eigentlich weiß man wozu. Und je größer eine Gemeinde wird, ist es genauso wichtig zu sagen, hey, ist das unser Auftrag? Ich kriege nahezu jede Woche irgendjemanden, der kommt und sagt, wir müssten. Da gibt es jemanden und die Singles und was auch immer. Wir kriegen immer neues Betätigungsfeld. Und du musst wissen, hey, ist das unser Auftrag? Und dann zu sagen, ja, da waren wir ein blinder Fleck. Oder zu sagen, das können wir nicht. Das heißt ja nicht, dass das unwichtig ist, aber wir können halt nicht alles machen. Auch Jesus konnte nicht alles machen. Er hat sich begrenzt, als er Mensch war, und hat seinen Auftrag durchgezogen. Auftrag, wozu sind wir da? Gibt es in deiner Gemeinde einen klaren Satz, wozu ihr als Gemeinde seid? Und die Vision ist das Bild, wo wollen wir hin? Wir kommen, wir sind jetzt 50 Jahre alt, 100 Jahre alt, 150 Jahre, irgendwie so große Feiern hat man gehabt, aber wo wollen wir hin? Vision ist für mich ein Bild von der Zukunft, was in mir Leidenschaft und Begeisterung auslöst. Jeder Mensch hat irgendwie, sagen wir, die meisten haben eine Vision. Sagen wir, oh, ein eigenes Häuschen. Oder wenn ich da erstmal hinkomme und stell dir mal vor und wie auch immer, heirate, wenn ich verheiratet bin. Also irgendein Traum von der Zukunft. Für manche ist das hinterher ein Albtraum, aber man braucht einen Traum. Und eine Gemeinde genauso. Habt ihr noch einen Blick für die Zukunft, wo die Leute sagen, wow, Gemeinde Remel 2020, wie könnte die aussehen? Wie könnten die Gottesdienste aussehen? Wie könnte das aussehen? Da gibt es natürlich Leute, die sagen, hör auf zu träumen. Da muss draußen hat Laub gefegt werden, das ist erstmal das Nächste. Aber eine Gemeinde braucht das. Beides, die müssen fegen und die müssen träumen können. Also zu sagen, hey, wir sind nicht am Ziel, wir haben ein super, ich gucke jetzt mal hier so, ihr müsst immer herhalten als Beispiel. Super Gottesdienstraum, toll. Aber ist die Gemeinde am Ziel? Ich glaube nicht. Wenn man den Pastor so fragen würde, denkst du, das ist alles? Ich hoffe, der hat noch einen Traum. Und eine Vision ist etwas, was in uns Leidenschaft. Meine Lieben, Leidenschaft ist das, was die Bibel so die erste Liebe nennt. Das ist das, was nicht verloren geht, verloren gehen darf. Und viele Leute haben die Leidenschaft verloren, weil sie nicht mehr wissen, wozu sie da sind und wo sie hingehen. Die müssen den Laden irgendwie am Laufen halten. Das ist für mich das A und O. Und deshalb, wenn ich in einer Gemeinde angefragt werde, kannst du uns helfen? Dann schaue ich dahin und sage, Leute, wozu? Wo wollt ihr hin? Und wenn es nur ums Überleben geht, würde ich nicht helfen. Sondern würde sagen, Leute, mein Schwager Klaus Pache, der hat hier in Bremen, als der da angefangen hat, seine erste Gemeinde vor 36 Jahren oder so, das waren 80 ältere Menschen. In den ersten Jahren durfte ich 50 davon beerdigen. Aber die Gemeinde hatte einen Wunsch, einen Traum. Die wollten nicht einfach nur überleben, sondern sie haben gesagt, hey, wir müssen nach vorne gehen. Und wenn man heute die Paulusgemeinde sieht, mit mehreren hundert Mitgliedern, ist es einfach, es lebt. Und die träumen weiter. Und das ist für mich ein Fundament. Eine Gemeinde muss das, eine Leitung, wenn ich sage muss das, das klingt vielleicht ein bisschen bedrohlich, aber ich bin davon überzeugt. Was um alles in der Welt macht uns aus? Was macht uns einzigartig hier? Was können wir tun? Wozu sind wir da? Wovon träumen wir? Und ihr Lieben, nochmal, auch eine kleine Gemeinde kann träumen. Und wenn wir sagen, Herr, wir haben eine kleine Kraft, wir sind 35 Mitglieder oder wir sind 48 Mitglieder und wir können längst nicht alles machen, aber wir haben eine Sache und da konzentrieren wir uns drauf. Und dann leben sie ihren Traum. Und vieles, was auch wichtig wäre, können sie nicht tun. Aber sie konzentrieren sich auf die Sache. Also Auftrag und Vision mache ich normalerweise ein ganzes Wochenende zu. Von daher, ich muss mich aber kurz halten. Jetzt kommt der zweite Baustein, ist die Leitung. Eine Gemeinde muss geleitet werden. Und es muss bekannt sein, wie in dieser Gemeinde geleitet wird. Ihr wisst alle, es gibt kein biblisches Leitungsmodell. Also kein klares biblisches Leitungsmodell. Es sind verschiedene Modelle in der Bibel. Den Leitern wird viel gesagt, Rahmen werden gesteckt. Der Gemeinde wird gesagt, wie sie mit Leitung umgehen soll. Aber es gibt kein reines biblisches Leitungsmodell. Das heißt, so ist es biblisch. Also alle unsere Modelle sind einerseits unbiblisch, weil sie so nicht auftauchen. Aber sie decken sich natürlich mit den Aussagen der Bibel. Was ich sagen möchte ist, eine Gemeinde muss wissen, wie hier geleitet wird. Und wenn diese Gemeinde sich entscheidet, basisdemokratisch, kooperativ, leiten wir. So funktioniert das. Da muss die Gemeinde das wissen und da muss das auch so funktionieren. Oder eine Gemeinde wird mehr hierarchisch geführt, autoritativ, top-down. Da muss die Gemeinde das auch wissen. Wichtig ist nur, irgendwann muss die Gemeinde eine Entscheidung treffen, wie wollen wir geleitet werden. Ich begleite eine Gemeindeleitung, ich sage nicht wo, wird alles aufgenommen hier. Die haben mich eingeladen als Gemeindeleitung und dann sind wir also an einige Punkte gekommen und ich habe gesagt, so Leute, jetzt haben wir ein paar Schritte, jetzt setzt das um. Und dann haben wir gesagt, oh, können wir nicht. Ich sage, wieso nicht, ihr seid doch die Leitung. Ja nee, so richtig sind wir nicht die Leitung. Wir sind die, die sich entschlossen haben, irgendwie weiterzumachen. Wir hatten zwei Älteste, das war die Leitung. Und dann einer ist aus Altersgründen, der andere hatte keinen Bock mehr, darf man nicht sagen, aber er fühlte sich vom Herrn anders gefüllt. Die haben das niedergelegt und dann blieben dann so jüngere Leute. Und die Gemeinde hat sie geduldet, aber sie hat nicht gesagt, dass sie leiten sollen. Sie hat gesagt, macht ihr mal. Und solange die das so machen, wie die Gemeinde das will, ist das in Ordnung. Aber sobald man dann kommt und sagt, wir ändern jetzt was, dann haben wir gar kein Amt zu. Und wir mussten erst mal rangehen und sagen, hey Leute, wenn ich mit euch arbeite, ich muss wissen, wen habe ich denn vor mir? Habe ich Leute, die eine Verantwortung übernehmen und dann müsst ihr auch nach vorne gehen dürfen? Oder die Gemeinde sagt, bis hier noch nicht weiter. Aber eine Leitung muss irgendwo eindeutig sein. Ich entdecke viele Gemeinden, da ist es einfach, die einen wollen nach vorne, wollen leiten und die anderen sind einfach basisdemokratisch unterwegs. Ich bin dankbar, ich habe eine Baptistengemeinde, eine richtig klassische Baptistengemeinde und bei uns wird geleitet. Das ist ein Widerspruch in sich, aber ich bin dankbar, dass das läuft. Und ich bin auch ein Fan von Leitung. Ich glaube an Leitung. Ich glaube nicht an Diktatur und alles Mögliche, aber ich glaube, dass Leitung Gott gewollt ist. Und die Bibel sagt, wer die Gabe der Leitung hat, der soll leiten. Heißt aber im Umkehrschluss, wer die Gabe der Leitung nicht hat, der soll auch nicht leiten. Und das ist das Problem in vielen Gemeinden. Da leiten so viele, die die Gabe der Leitung nicht haben. Und die leiten mit was auch immer. Mit Widerspruch und mit Androhungen von Kürzungen und allem Möglichen. Es wird viel geleitet, aber es ist nicht klar, wie geleitet wird. Und deshalb zerbrechen sich Leute oft umsonst den Kopf. Und dann haben sie ein Projekt und wollen das machen und wissen genau, das wird abgeschmettert. Ich möchte nicht sagen, wie geleitet werden muss. Das müsst ihr herausfinden, aber es muss klar sein. Zu uns kommen immer wieder Leute und wir machen viermal im Jahr so ein Aufnahmeseminar, Treffpunkt Leben intern, Blick hinter den Kulissen, weil es gibt ja viel mehr als einen Gottesdienst. Und dann sprechen wir über Leitung. Und ich sage den Leuten ganz klar, wenn du hier in der Treffpunkt Leben Gemeinde Mitglied werden willst, egal wo du herkommst, und wenn du so ein verzogener Baptist aus dem Süden bist, oder FEG-Mann, oder wo immer du herkommst, und was immer du für Erfahrungen gemacht hast, hier wird so und so geleitet. Dann kläre ich ihnen das. Und das ist mir wichtig. Und wenn Menschen da sind und sagen, finde ich doof, dann bin ich ja nur noch ein dummes Schaf und ihr da oben so. Ja, das ist nicht unser Ziel, dass wir unsere Herde zu dummen Schafen machen. Aber wir wollen die Herde leiten. Aber mir ist es wichtig, dass ich es sage und deutlich mache. Und nicht erstmal die Leute Mitglied werden lassen und dann kriegen wir in der Gemeindeversammlung irgendwie zu hören, Moment mal. Leitung ist wichtig. Dass eure Leute wissen, wie haben wir uns aufgestellt? Was sind unsere Ältesten? Was ist unser Pastor? Was ist das? Und manche denken dann, unser Pastor, der hat das Sagen. Und die anderen denken, nee, bloß nicht eine Person. Ich hoffe, dass ihr es irgendwie hinkriegt und sagt, wie wird das bei uns denn gemacht? Wie entstehen bei uns Prozesse? Das haben wir vor 2 Jahren gemacht. Wie werden Entscheidungen getroffen? Aber ich glaube, das ist ein Fundament. Wenn das nicht klar ist, brechen all die neuen Dinge immer wieder auf, dann kommen Gegenstimmen. Eine Gemeinde bei uns ganz in der Nähe, auch eine Baptistengemeinde, die hat, das waren bestimmt 10 Jahre, nach einem Namen gesucht. Die hatten sich von einer anderen Gemeinde gelöst und dann wollten sie einen Namen finden. 10 Jahre lang. Gremien und alles Mögliche. Und immer ist es, irgendeinem passt es nicht. Und irgendeiner wollte noch was anderes haben und nach 10 Jahren hat keiner mehr dran gearbeitet. Die heißen immer noch No-Name. Da in der Straße, wo sie sind, da hätte man ihnen auch schon nach 3 Wochen sagen können. Aber da sind so Leute so frustriert worden, weil sie einfach nicht nach vorne gekommen sind. Immer einer hat den Finger gehoben und noch was dagegen gehabt. Und die motivierten Leute, die gehen irgendwann. Die schmeißen das Handtuch. Deshalb, Leitung ist für mich sehr, sehr wichtig. Und noch ein weiterer Aspekt. In der Leitung eins sein. Einheit ist bei uns seit 25 Jahren ein hohes, hohes Gut. Wir hatten nie in der Zeit eine Kampfabstimmung. Wir haben nie gegen jemanden gestimmt, der gesagt hat, ohne mich, und das geht gar nicht. Sondern wir haben so lange gerungen, bis die gesamte Leiterschaft eins war. Mit einer Stimme, ob der Pastor, einer der Pastoren das dann verkündet hat, oder ein Ehrenamtlicher oder wer auch immer aus der Leitung. Die Gemeinde wusste, jetzt spricht die Gemeindeleitung. Und jetzt muss ich nicht zu irgendjemand gehen und sagen, hör mal, seid ihr denn bescheuert, was macht ihr denn da schon wieder? Und der sagt, ja, ich war auch dagegen. Aber du weißt ja wieder, wer das war. Ja, man weiß ja immer, wer das war. Aber nächste Mal, da passe ich auf. Ja, wir lächeln drüber, aber es ist oft ernst. Weil alles das, was in der Gemeindeleitung passiert, hat Auswirkungen natürlich auf die Gemeinde. Und wenn da Kampfabstimmungen sind, dann wirst du das Gleiche auch in der Gemeinde haben. Die Gruppen, die dann gegeneinander sind. Das ist auch der Grund, warum Apostel Paulus sehr deutlich gegen Opposition und gegen Parteiung gesprochen hat. Ich bin froh, dass wir in einem Land leben, demokratischen Land. Ich freue mich hier in Deutschland, dass wir Parteien haben und dass wir Opposition haben und so weiter, eine Regierung. Aber in der Gemeinde ist das nicht gut. Und ich bin ein Verfechter und sage, hey, Einheit ist eine Sache, die wir nie aufgeben wollen. Das bedeutet für uns oft in der Gemeindeleitung, wir müssen noch eine Runde drehen. Wir kommen oft zusammen, natürlich diskutieren wir haben unterschiedliche Sichten. Und dann sagen wir, hey, wir sind noch nicht so weit. Wir können noch keine einmütige Entscheidung treffen, wir beten drüber, nächsten 14 Tage. Und wir warten, bis wir... Manchmal ist die Gemeinde ein bisschen unzufrieden, dass es nicht schnell genug geht. Aber wir lassen uns an dem Punkt nicht hetzen. Wir wollen, dass wir einmütig, dass jeder Einzelne aus der Gemeindeleitung sagt, diese Entscheidung. Und jetzt geht's wirklich um wichtige Entscheidungen, die die nächsten Jahre betreffen. Ob man ein Haus baut, ob man als Kirche zusammenbleibt, ob wir Multisite-Church werden oder was auch immer. Also solche Entscheidungen, die wirklich elementar wichtig sind. Und wenn wir die gegeneinander treffen, das geht nicht. Und deshalb ringen wir drum. Das heißt aber auch, in unserer Gemeindeleitung darf niemand sagen, der sagt, hier stehe ich und ich kann nicht anders und ich bewege mich keinen Millimeter. Und deshalb könnt ihr ja nichts machen, weil wir müssen ja einmütig sein. Das geht nicht. Also wir müssen bewegbar sein. Und das ist auch das, was manche Gemeinden sofort hier rückfragen kommen. Ja, aber wir kennen dann einen, der bewegt sich einfach nicht mehr. Da haben wir schon alles Mögliche probiert. Der bleibt bei seiner Meinung. Das wäre bei uns in dem Fall nicht möglich. Da würden ernste Gespräche folgen. Wir müssen aufeinander zugehen. Ich als Pastor muss manchmal zurückgehen, Tempo rausnehmen. Aber vom anderen erwarten wir das auch. Aber ich habe gemerkt, Einheit in der Gemeinde bringt eine Sicherheit in die Gemeinde. Bringt eine, so wie in einer Ehe so Einheit ist, wenn die Kinder irgendwie intuitiv merken, die finden es zwar nicht gut, wenn die Eltern eins sind. Man versucht ja viel eher, ich gehe mal zum Papa, ich versuche das irgendwie durchzukriegen. Aber letzten Endes wissen Kinder intuitiv, hey, meine Eltern sind eins. Es gibt eine Sicherheit. Und das ist das, was in Gemeinden oft wirklich das Fundament zum Knacken bringt. Die Leiterschaft, die uneins ist. Die Visionäre gegen die Bewahrer. Und da knallt es permanent. Und ich habe versucht, mein Team immer so zusammenzustellen. Ich habe gesagt, Leute, wir sind unterschiedlich. Ich bin Visionär. Und ich habe meine Bewahrer da drin. Aber die brauche ich auch. Und der Bewahrer braucht den Visionär. Aber wenn sich das einmal als Gegensatz entwickelt, und der Visionär, der kommt wieder von irgendeinem Willow-Creek-Leitungskongress mit leuchtenden Augen nach Hause und hat wieder 1000 Ideen. Und der Bewahrer, der sitzt da schon wieder mit angezogener Handbremse und sagt, dem werde ich es geben. Dann hat sich was entgegenentwickelt. Und dann werden die zu gegenseitigen Polen und der Stratege gegen den Menschenorientierten. Das sind dann so Sachen, dann arbeitet ein Team nicht mehr zusammen, sondern sie arbeiten gegeneinander. Und das ist etwas, was das Fundament zum Knacken bringt. Und das geht nicht weiter. Und dann fängt man etwas an und die Gegenpartei versucht, das zu boykottieren. Und das ist dann wie in der Regierung. Dann applaudieren einmal die einen und einmal applaudieren die anderen. Auch wenn man, es ist schwer, es zu sagen, aber in vielen Gemeinden ist es so. Und dann geht die Arbeit leider nicht weiter. Wie viel Zeit habe ich? Habe ich noch 5 Minuten? Gehen eure Uhren hier schneller? Sage ich noch kurz was zu inspirierenden Gottesdiensten. Die gehören für mich zum Fundament. Gottesdienste sind in der Regel für eine Gemeinde die erste Eingangstür, wo Leute hinkommen. Die wenigsten kommen über Hauskreise und so weiter, sondern irgendwo relativ bald, auch so Mutter-Kind-Gruppen, relativ bald sind sie mal im Gottesdienst. Und das ist für mich, Gottesdienste müssen inspirierend sein. Und zwar erstmal für die Herde. Wenn die Herde nicht motiviert und inspiriert ist, werden die auch keinen in die Gottesdienste mitbringen. Und ich habe es von so vielen Geschwistern gehört, ach ja, in unseren Gottesdienst kannst du niemanden mitbringen. Der ist nur für, der ist so eine fromme Sprache und Sprache Kanaans und das Lied gut. Und ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Diese Gottesdienste sind für diese Person nicht mehr inspirierend. Und wir müssen uns nicht wundern, dass man dann auch niemanden mitbringt. Und ihr Lieben, das ist für mich eine große Frage beim Gottesdiensten. Für wen machen wir sie eigentlich? Wer ist im Fokus? Für wen predige ich? Für wen machen wir die Musik? Für wen machen wir den ganzen Aufwand? Und das ist eine entscheidende Frage, wie wir das Wort Ekklesia auslegen. Ekklesia heißt Gemeindeversammlung. Wörtlich heißt das die Herausgerufenen. Und es gibt eine Richtung, die sagt, herausgerufen aus der bösen Welt, aus der Welt. Wir ziehen uns zurück, wir sind herausgerufene Heilige. Und der Gottesdienst ist für uns. Die Heiden sind uns willkommen, aber wir machen unser Programm. Und sie müssen es gut finden oder sie gehen wieder. Aber die Gemeinde ist für sich. Und die andere Gruppe, Ekklesia, war die Herausgerufenen zum Wohl der Stadt. Das war die Gruppe, die dafür da war, dass die Stadt aufblüht, Suche der Stadt Bestes. Und dann habe ich eine andere Intention, wofür ich meine Gottesdienste mache. Dass Menschen zum Glauben kommen und dass Menschen errettet werden. Und nicht nur, dass Christen gefüttert werden. Ich finde das ein bisschen sehr klar, aber ich muss wissen, wofür sind unsere Gottesdienste? Weißt du kannst viele versuchen mit dem Gießkannenprinzip und sagen, wir wollen alle erreichen. Und das schaffst du nicht mehr heute. War vielleicht früher anders. Wenn du heute in einem Gottesdienst sitzt, da sitzt die ganze Menge von 14 Jahren aufwärts, in unserem Gottesdienst, bis hin, mein ältester Mitglied ist 93. Allein diese Altersspanne ist schon riesig. Menschen zu inspirieren über Musik und Reden und all diese Sachen. Und dann hast du Männer und Frauen, das ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Und dann hast du die verschiedenen Intellekte, einfach gestrickt und kompliziertes Strickmuster im Kopf. Also es sind ja ganz viele unterschiedliche. Und dann hast du noch die Neuanfänger, die Suchenden und die Babychristen und die alten Hasen, die immer Schwarzbrot wollen. Und alle sollen irgendwie in dieser, wie lange ist bei euch im Gottesdienst, eine Stunde? 75 Minuten bedient werden. Ich wundere mich auch, warum Leute sagen, der Gottesdienst inspiriert mich nicht. Bedient werden letzten Endes immer die Christen. Die bestimmen das Lied gut und die bestimmen ganz, ganz viele Dinge, wie die Atmosphäre ist. Aber egal, was ich tue, es muss inspirierend sein, dass Menschen sagen, ich bringe gerne jemanden mit in meinen Gottesdienst. Und wenn dir zu viele in der Gemeinde sagen, ich kann niemanden mitbringen, dann müsst ihr etwas tun. Ansonsten bleiben wir unter uns, dann sind unsere Gottesdienste nett. Aber auch die Christen werden irgendwann gelangweilt und sagen irgendwann, boah, nicht schlecht. Danke für die nette Predigt. Ich glaube, dass ein inspirierender Gottesdienst zum Fundament gehört. Ob Familien kommen, ob Kinder kommen, das ist für mich etwas sehr, sehr Wichtiges. Ach, da könnte ich auch noch so viel zu erzählen. Eine vorletzte Sache, die zum Fundament gehört. Was sind unsere Werte? Was ist uns als Gemeinde wirklich wichtig? Wir haben uns vor einigen Jahren zusammengesetzt und haben 10 Werte, die stehen auch im Internet, 10 Dinge, wo wir sagen, davon sind wir überzeugt. Und das sind nicht Glaubensgrundlagen, das ist nicht, ich glaube an Gott, den Vater und so diese Glaubensaussagen, sondern das sind Werte, wo wir sagen, als Gemeinde sind wir davon überzeugt und dieser Wert wird hochgehalten. Grundwert Nummer 9 zum Beispiel lautet bei uns, wir sind davon überzeugt, dass das negative Reden übereinander eine zerstörerische Kraft ist. Und deshalb suchen wir das Gespräch miteinander. Und so einen Wert kann man in der Schublade haben und sagen, ach, theoretisch ist uns das wichtig, aber wir legen da keinen Wert drauf. Oder aber wir sagen, Leute, das wird hochgehalten. Wir predigen regelmäßig unsere Werte. Wir sagen den Leuten, das ist uns wichtig. Wir zwingen teilweise Leute an den Tisch. Wenn mir jemand sagt, ach, weißt du was, ey, der ist für mich gestorben, der kannst du eine Pfeife rauchen. Dann sage ich ihm, es gibt nur einen, der für dich gestorben ist und das ist Jesus. Und wir müssen einen Weg finden, miteinander umzugehen. Wir haben jetzt ein ganzes neues Team gegründet, das heißt Friedensstifter. Die arbeiten als Mediatoren, da wo ein Gespräch nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Und das ist uns wichtig. Das ist jetzt einer von 10 Werten. Aber uns ist das wichtig, dass das gelebt wird. Andere Gemeinden ist das nicht wichtig. Aber wir denken, diese Werte sind uns wichtig. Und im Leben dieser Werte entsteht eine Kultur oder eine DNA. wertschätzender Umgang miteinander ist für uns unglaublich wichtig. Menschen zu ermutigen, Menschen nach vorne zu bringen. Wir haben eine Teenager-Ausbildung, die läuft während des Gottesdienstes, wo die Teenager ausgebildet werden, so Bibelklasse. Und in dieser Zeit machen sie ein halbes Jahr Praktikum in der Gemeinde. Dann dürfen sie an die Technik und ans Licht und an verschiedene Sachen. Und wertschätzender Umgang heißt für uns als Gemeinde, wehe, einer von euch demotiviert die Teenager und sagt denen, wenn du noch einmal so laut machst hier. Und das Licht, das lässt aber jetzt mal runter, wir sind doch nicht hier in der Disco. Ein so ein Kommentar kann ein Teenager völlig lähmen, dass der nie wieder die Finger an irgendwo was macht. Wertschätzender Umgang heißt einfach, wenn, dann geht er bitte zum Leiter. Ihr könnt die Dinge sagen. Das sind nur wenige Beispiele, aber man kann einfach Werte haben, theoretisch, aber keiner kümmert sich drum. Oder aber die Werte werden gelebt. Und dann ist es manchmal anstrengend, aber sie sind für uns ein Fundament. Und wir sagen, aufgrund unserer Werte bist du mir jetzt nicht egal. Und das, wir müssen das Gespräch. Und wenn du meinst, auch gehen zu müssen, wir wollen die Sache noch klären. Ein klärendes Gespräch. Anstatt, dass du gehst, frustriert, bitter in eine andere Gemeinde gehst. Du nimmst die ganze Saat mit. Werte bestimmen eine Kultur oder eine DNA, sagt man heute. Und das gehört für mich zu einer Grundlage. So, ich muss zum Ende kommen. Was für mich, also den letzten, den muss ich noch sagen, den Punkt. Veränderung. Wer liebt Veränderung? Einige müssen jetzt überlegen. Veränderung gehört mit zum Gemeindeleben. Und ich weiß, es gibt viele Christen, die haben Angst vor Veränderung. Die kommt gleich nach der Angst vom Antichristen. Also, dass irgendwas sich verändert. Und ich höre so oft den Satz, es muss hier was passieren, aber es darf sich nichts ändern. Und ihr Lieben, Veränderungen gehören zu unserem Leben. Wenn sich bei dir nichts mehr ändert, bist du tot. Und wenn sich in Gemeinden nichts mehr ändert, sind sie tot. Gemeinden ändern sich, durch die Größe ändern sie sich, durch neue Leute, die reinkommen, durch neue Aufträge. Das ändert sich alles. Und wir erleben das im Leben so viel, alles ändert sich. Und manches finde ich auch nicht gut. Dass meine Kinder aus dem Haus sind, hat sich verändert, fand ich nicht gut. Aber wir müssen mit Veränderung leben. Ich muss nicht alle Veränderungen mögen, aber ich muss sie mitgehen. Und das ist das Problem. Viele sagen, ich mag es nicht und deshalb bin ich dagegen. Und dann kommen so die kritischen Fragen. War denn früher alles falsch? Weil manche denken nur, wir müssen nur was ändern, wenn was falsch war. Und wenn wir sagen, nee, das war gut damals, dann heißt es, warum müssen wir es denn dann ändern? Aber ihr Lieben, das Leben ändert alles letzten Endes. Und deshalb ist Veränderung, ich sage meiner Gemeinde, du musst Veränderung lieben, wenn du bei uns leben willst. Wir verändern so vieles. Und eine unserer Grundlagen ist, wir schlachten die Kühe, bevor sie heilig gesprochen werden. Das ist... Da steckt aber ein ganzer Prozess da. Wir hinterfragen Dinge regelmäßig und sagen, ist es noch dran? Wir ziehen nicht einfach Sachen durch. Ich bin in der Ökumene mit den Kollegen, mit den Pfarrern und dann reden wir manchmal über Dinge und die sagen, da kommt ja keiner mehr hin. Und ich sage, warum macht ihr es denn noch? Ja, da. Dann kriegen wir Ärger mit Köln oder was auch immer. Dann kommen da irgendwelche Ängste hoch. Sie lieben keine Veränderung. Wir wollen einfach, das gehört mit zum Fundament zu sagen, hey, wir sind Gemeinde des 20. Jahrhunderts. Die Botschaft bleibt gleich. Oder des 21. Jahrhunderts, ach ja. Ich spreche zu Gemeinden des 20. Jahrhunderts, nein. Wir sind Gemeinde des 21. Jahrhunderts und deshalb müssen wir nach vorne gehen. Und da gehören Veränderungen mit zu. Und das ist, und noch einmal, du musst sie nicht alle lieben. Aber du musst mitgehen. Es ist einfach Folge an den Punkten deiner Leitung. Okay, soweit. Ich habe meine. In zwei Sätzen. Gabenorientierte mit. Ah ja, okay. Ich muss immer nur einen Schuldigen finden. Ja. Gabenorientierte Mitarbeit, das ist für uns ein sehr hohes Gut. Ich bin davon überzeugt, ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder Christ hat eine Gabe. Und bis auf die Gabe des Sprachenredens, das ist eine Gabe, die kann ich allein mit Gott benutzen. Es ist jede Gabe eine Dienstgabe. Wir kommen, um zu dienen. Und ich habe erkannt, ein Christ, der in seiner Gabe lebt, der in seiner Gabe dient, der wächst nahezu fast automatisch. Der hat seinen Platz gefunden und darin dient er. Müde macht es immer die Leute, die Ja sagen zu etwas, wo sie eigentlich nicht begabt sind. Weil irgendeiner muss es ja machen. Und so wird der Job auch meistens gemacht. Und dann die ganz Treuen, die sich noch was aufbürden lassen, obwohl sie da gar keine Gaben zu haben. Wir fordern Leute heraus, also wenn Leute zu uns kommen, wir sagen, wir bieten 2 bis 3 Mal im Jahr unser Genial-Gabenkurs an. Das ist Gabenkurs, wo Fähigkeit, Strange Finder und Disc-Test und so weiter gemacht wird, dass jemand sich kennenlernt. Welche Gabe habe ich? Welche Fähigkeiten habe ich? Welche Persönlichkeit habe ich? Das ist also ein Werkzeugkoffer, mit dem Gott arbeitet. Und dann setzen wir Leute rein. Und 2 Sachen sind uns sehr wichtig. Einmal, du kannst alles austesten. Wir sagen ganz bewusst, hey, du kannst, fang mal einfach an. Und du kannst auch wieder aussteigen. Ob es Kinderarbeit ist oder was auch immer. Beim Lobpreis ist schon was anderes. Da würden wir nicht sagen, sing erst mal 3 Mal mit und dann gucken wir, ob es schief war. Da gucken wir natürlich schon ein bisschen eher hin, ob zu der Gabe auch eine Musikalität kommt. Aber sonst geben wir Leuten frei. Ich habe die Angst bei vielen Menschen gespürt, die sagen, wenn ich erst mal da anfange, dann rettet mich nur noch die Wiederkunft Jesu, da komme ich nicht mehr raus. Dann bin ich da irgendwie gebunden und dann komme ich, wer bin ich denn, dass ich dann sage, ich will nicht mehr? Dann hat man ja einen Makel. Man ist irgendwo wieder ausgestiegen. Deshalb gabenorientierte Mitarbeiter ist einfach, such deinen Platz. Wir helfen dir dabei. Und wir werten es auch aus. Wir geben Leitern einen Coach an die Hand. Jeder Leiter bekommt einige Einheiten von Coaches an die Hand. Und ein Coach ist für uns keine Bestrafung, wenn man etwas schlecht gemacht hat, sondern ein Förderer. Jemand, der einfach sagt, hey, ich gucke auf dein Leben und ich helfe dir an diesem Punkt. Also das heißt, Gaben müssen entdeckt werden. Da müssen wir manchmal helfen. Viele Leute sagen, oh, ich weiß gar nicht, ich kann nicht gut reden, kann nicht gut singen, also kann ich gar nichts. Aber es gibt ja 27 Gaben alleine, die in der Bibel so auftauchen eben, also ein riesiges Umfeld. Und diese Gaben einzusetzen und dann zu sagen, in diesen Gaben diene ich. Sei es jetzt die bekannten übernatürlichen Gaben oder sei es die ganz praktischen Gaben, wie Gastfreundschaft und Dienen und was weiß ich eben. Das ist unser großes Anliegen, dass mein Ziel ist es, für jeden Christen in der Gemeinde auf dem Spielfeld zu sein. Manchmal gibt es ein paar Verletzungen, dann kommt man ein bisschen in die Reha oder darf an die Reservebank. Aber das ist nicht das Endziel. Das Ziel ist immer, spiel mit. Finde deine Gabe. In vielen Gemeinden gibt es zu viele Leute, die sitzen auf den Tribünen rum und beobachten das Spiel und machen nur noch so oder so, pfeifen, wissen alles besser. Aber wenn du mal im Spielfeld bist, sieht das anders aus. Im Team. Und denk nochmal an das Bild vom Leib. Wir brauchen einander. Ich brauche jeden Einzelnen. Und wenn Leute aussteigen, dann fehlt was. Das ist für mich gabenorientierte Mitarbeit. Kurz genug?